Ich möchte heute mit dem Thema an etwas anknüpfen, was ich vor einiger Zeit mal zum Thema Dienen gesagt habe. Dass Dienen in der Bibel nicht in erster Linie eine Aktion ist, sondern nur aus einer gelebten Beziehung mit Gott und dieses durch den Geist wandeln verstanden werden kann. Nicht Aktion. Ein Mensch, der in der lebendigen Beziehung mit dem Heiligen Geist lebt und sich von ihm verändern lässt, der bringt automatisch Früchte hervor. Das sagt uns die Bibel. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das wird in der Bibel genannt als konkrete Auswirkung des Heiligen Geistes. Es ging darum, dass jemand, der sich in seinem Leben so von Gott prägen lässt, allein schon durch die Ausstrahlung dieser Wesensmerkmale in seine Umgebung hinein, automatisch dient. Einer von unseren 5 Grundaufträgen, die uns die Bibel lehrt, ist ja genau dieses Dienen aus der Abhängigkeit zu Gott heraus. Und heute möchte ich genau an der Stelle anknüpfen und auf einen anderen Auftrag hinweisen, der ebenfalls eigentlich nur möglich ist aus diesem Wandeln in dem Geist, aus dem Dranbleiben an Gott. Die Jüngerschaft. Das heißt ja, das eigene Leben nach dem Vorbild Christi zu leben, danach auszurichten und meine täglichen Entscheidungen dann danach auch zu treffen. Aber durch den Heiligen Geist wandeln heißt natürlich nicht, dass der Heilige Geist uns die Entscheidung abnimmt. Er öffnet uns das Verständnis für das, was Gott möchte, öffnet uns die Augen für seine Möglichkeiten. Aber entscheiden, ob wir das, was er uns zeigt und rät, ob wir das auch tun, die Entscheidung nimmt er uns nicht ab, die bleibt bei uns. Und was das heißt, wird in einem Abschnitt aus dem Epheserbrief deutlich, den der Paulus der Gemeinde dort schreibt. Und tut mir leid, ist ein längerer Abschnitt, aber ich mute euch heute mal zu, einen längeren Abschnitt zu hören. Und ich habe drüben auf dem Stuhl ein paar Kopien hingelegt. Für die, die einfach sagen, ich möchte über den Text vielleicht in der nächsten Woche noch etwas mehr drüber nachdenken. Nehmt ihn mit, packt ihn in eure Bibellesereien und vielleicht stolpert da mal in der Woche noch mal drüber. Da vorne auf dem Stuhl liegen 40 Exemplare. Ich hoffe, die reichen. Ansonsten habe ich einen guten Tipp. Steht alles auch in der Bibel. Und die habt ihr hoffentlich auch zu Hause. Paulus schreibt, darum hat mir der Herr aufgetragen, euch in aller Deutlichkeit zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und ohne Ziel, denn ohne Gottes Licht ist es finster in ihnen. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und widersetzen sich ihm hartnäckig. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb geben sie sich allen nur denkbaren Lastern hin und sind in ihrer Gier, das Leben zu genießen, unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit seinen trügerischen Leidenschaften, endgültig trennen und nicht länger selbst zerstören. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Belügt euch also nicht länger. Sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Wer früher gestohlen hat und davon gelebt hat, der soll jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, an dem ihr von aller Sünde befreit seid. Mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigen Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig. Immer bereit, einander zu vergeben. Weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ist es da nicht selbstverständlich, dass ihr euch von allen Ausschweifungen fernhaltet, von Schamlosigkeiten, ebenso wie von Habgier? Ihr sollt nicht einmal darüber reden, geschweige denn, dass man euch so etwas nachsagt. Genauso wenig passt Unanständiges, Gemeines, zweideutiges Gerede zu euch. Eure Sache ist es vielmehr, Gott zu danken und ihn zu loben und anzubeten. Denn eins ist klar, in Gottes Reich ist kein Platz für solche, die ein ausschweifendes und schamloses Leben führen oder von Habgier besessen sind. Denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem zur Sünde verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies ja alles so harmlos ist. Gott nimmt unsere Sünde sehr ernst. Und sein Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meintet solche Leute, früher war es auch in euch dunkel und finster wie bei ihnen, aber heute ist das anders. Durch Christus ist es Licht und Hell in euch geworden. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und prüft in allem, was ihr tut, ob es Gottes Wille ist. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein. Im Gegenteil, helft sie ans Licht zu bringen. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Und was Gott ans Licht bringt, das kann hell werden. Denn sein Licht ist stärker als alle Finsternis und Sünde. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sondern als Menschen, die ihn kennen und lieben. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Sträubt euch nicht gegen das, was der Herr von euch erwartet. Begreift endlich, was er von euch will. Betrinkt euch nicht. Das führt zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes heiligem Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt und jubelt aus vollem Herzen und immer gilt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Soweit der Text. Danke, dass er das mal ausgehalten hat. Ich finde, manche Sachen, die braucht man mal im Zusammenhang. Und das war nur ein Teil vom Epheserbrief. Ihr habt zu Hause die Chance, den ganz zu lesen. Es lohnt sich. Unser ganzes Leben baut auf Entscheidungen auf. Tagtäglich entscheiden wir uns vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Immer wieder neue Entscheidungen. Teilweise sogar noch im Traum. Habt ihr manchmal die Situation, dass ihr im Traum überlegt, wie entscheide ich mich jetzt? Ich kenne solche Situationen. Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Ebenen von Entscheidungen, die aufeinander aufbauen. Die grundlegendste Entscheidung ist jedoch, woran glaube ich eigentlich? Jeder Mensch, auch hier, jeder Mensch, da kann sich keiner von rausnehmen, hat sich für einen Glauben entschieden. Bewusst oder unbewusst, aber er hat sich für einen Glauben entschieden, den er lebt. Sei es der Glaube an den Atheismus, Der Glaube an die Evolution, an den Humanismus, an eine Religion oder sonst irgendetwas. Diese Entscheidung für einen zugrunde liegenden Glauben und dem damit verbundenen Wertesystem, die prägen den Menschen und haben automatisch Einfluss auf die Entscheidungen, die in den oben drüber liegenden Schichten liegen. Egal, ob es diese Weichenstellungen für unser Leben sind oder die tagtäglichen Entscheidungen und meine Verhaltensweisen. Auch in dem gelesenen Text wird die Konsequenz der bewussten Ausrichtung des tagtäglichen Lebens auf den Glauben, auf die Grundlage meines Lebens, angesprochen. Ich möchte 5 kurze Punkte dazu mal nennen. Erstens, die Grundsatzentscheidung in meinem Leben heißt, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Gott? Wir haben vorhin gelesen, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen, mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Jesus hat in seinem Leben immer wieder neu zu dieser Grundsatzentscheidung Menschen aufgefordert. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, sie waren beim Fischen. Und Jesus sagt, folget mir nach. Und sie verlassen ihren Beruf, ihre Umgebung, ihre Familie und folgen Jesus nach. Da sitzt Matthäus, der Zöllner, und er verlässt seinen zukunftssicheren festen Job und folgt Jesus nach, als der sagt, Matthäus, folge du mir nach. Jesus sagt ganz deutlich, klipp und klar, da lässt er keine Itze Luft zwischen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Am Anfang steht also erst einmal die Frage, verstehst du, dass kein Mensch aus eigener Anstrengung mit Gott ins Reine kommen kann? Oder kämpfst du noch, dass du selbst etwas beitragen möchtest, nicht ganz leer, mit leeren Händen dastehen möchtest? Das ist die erste, die grundsätzliche Entscheidung, die jeder Mensch fällen muss. Kein Mensch kann von sich aus was dazu beitragen oder über einen anderen Weg zu Gott finden. Jesus ist der einzige Weg und der sagt, folge du mir nach. Wie entscheidest du dich? Diese Entscheidung wird letztendlich das Fundament in deinem Leben beherrschen. Das Fundament, auf dem du alle anderen Entscheidungen triffst. Und Jesus ringt um jeden Menschen und sagt, lass dir doch helfen, lass dich retten. Er ringt um jeden Menschen, nicht indem er Dinge softer einpackt. Das ist ja das, wie wir Verkaufsstrategien fördern. Dass man etwas angenehmer macht. Nein, Jesus bleibt ganz absolut in seinem Anspruch. Ganz deutlich in seinen Worten. Aber er ringt darum und er ringt so stark darum, dass er dafür auch ans Kreuz gegangen ist. Und wir feiern das Abendmahl nachher. Wir haben die Zeichen seiner Liebe hier vor unseren Augen. So wichtig ist es Jesus für jeden Einzelnen von uns. Ein zweiter Punkt, die Grundsatzentscheidung verändert meine Grundeinstellungen. Wir haben gelesen, ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Und auch, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um. So wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und eine weitere Stelle, die wir vorhin gelesen haben, darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft doch in allem, was ihr tut, ob es auch Gottes Wille ist. Nach dieser generellen Entscheidung, das eigene Leben kompromisslos an Gottes Willen auszurichten, ist klar, dass ein ganz wesentliches Interesse eines jeden Christen in der Nachfolge Jesu ist. Wie hat Jesus gelebt? Was war ihm wichtig? Ich möchte, dass es mir auch wichtig wird. Ich möchte mich verändern lassen, dass man eher Christus in meinem Handeln sieht als Rolf Dreier. Und ich möchte mich wirklich in meinen Entscheidungen, in meinen Verhaltensmustern nach ihm richten und von ihm prägen lassen. Gottes Geist hilft uns dabei, die notwendigen Dinge zu erkennen. Er macht uns auch aufmerksam auf Fehler und Macken, die wir haben. Aber wie wir darauf reagieren, was er uns zeigt, das ist unsere Verantwortung. Das nimmt uns der Heilige Geist nicht ab. Die Entscheidung, Jesu Nachfolger zu sein, ist also die Basis, die das eigene Leben, Denken, die Motive, ja sogar die Sichtweise für den anderen Menschen um mich herum verändert. Die Entscheidung für Jesus beinhaltet, ich möchte den anderen mit den Augen sehen, mit denen Gott den anderen sieht. Und das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Ein dritter Punkt, es gibt Prüfsteine dabei. Nämlich in den Alltagssituationen gibt es Schwachstellen und wie entscheide ich mich eigentlich an meinen persönlichen Schwachstellen? Der vorgelesene Text, der ist an Christen gerichtet. Auch wenn man da manchmal geschluckt hat vielleicht. Lügt nicht, bleibt bei der Wahrheit. In eine Kirche reingesprochen, in eine Gemeinde reingesprochen. Seid nicht zornig, seid nicht unversöhnlich, in die Gemeinde reingesprochen. Haltet nicht an der Wut fest. Stehlt nicht, sondern geht mal ehrlicher Arbeit nach. Redet nicht schlecht voneinander und gehässiges Gerede lasst mal sein. Bitterkeit, Jähzorn, Wut, Schamlosigkeit, Habgier werden hier genannt. Alles Dinge, die man natürlich nicht in der Gemeinde erwarten würde. Aber Paulus spricht das ganz deutlich hier an. Und das gilt für uns hier genauso. Das sind Sachen, die bei uns hier in der Gemeinde drin sind. Und die immer und immer wieder neu bereinigt werden müssen. Da kann sich keiner von rausnehmen. Hier werden also Dinge angesprochen, wo man oft mit dem Auge schnell beim Nichtgläubigen ist, aber die uns gelten. Paulus macht deutlich, die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, macht uns nicht unfehlbar. Auch der Papst ist nicht unfehlbar. Kein Mensch. Sondern ich habe nach wie vor Situationen, in denen die Wut hochkommt. Ich habe Situationen, in der ich in Gefahr stehe zu lügen und lüge. Ich habe Situationen, wo ich verbittert bin oder was es da sonst noch geben mag. Die Frage ist nur, ob ich bereit bin, so ehrlich mich selber anzuschauen, wer ich eigentlich wirklich bin. Wie weit wir das wirklich tun bei uns selbst. Und Paulus macht auch deutlich, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt mal alle zusammenreißen und versuchen, besser und netter und freundlicher zu werden, sondern Paulus geht es darum, dass Gott uns hier doch konkrete Hilfe anbietet und wir diese Hilfe immer wieder neu in Anspruch nehmen, uns jeden Sonntag daran erinnern lassen, dass er diese Hilfe für uns für die nächste Woche wieder bereithält. Er kann uns stoppen, er kann uns innehalten lassen und er öffnet uns die Augen für Situationen, sodass man auch erkennen kann, Mensch, da habe ich Bockmist gebaut. Wir haben gelesen, doch wenn das Licht Gottes auf die Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, kann hell werden, kann heil werden. Denn sein Licht ist stärker als alle Finsternis und alle Sünden. Und er kann uns nicht nur stoppen und innehalten lassen, wenn wir so richtig schön in Fahrt sind, sondern er bietet uns sogar an, uns mit seinem Wesen, seiner Gesinnung, mit seiner Art zu reagieren, zu füllen. Gott öffnet uns die Augen für eigenes Fehlverhalten und bietet sein veränderndes Eingreifen an. Aber wir müssen letztendlich immer wieder neu entscheiden, wie reagieren wir darauf? Lassen wir die spontane Reaktion raus? Halten wir fest an unseren Gewohnheiten? Oder reagieren wir auf das, was Gott uns zeigt? Hey Rolf, da arbeite mal dran. Und Gott ist so gut, er schenkt uns die Freiheit und die Kraft, anders zu reagieren, als es meinem Naturell entspricht. Ich springe eigentlich sehr schnell in die Höhe. Aber ich danke Gott, dass er mir diese Dinge auch immer wieder neu zeigt und ich immer wieder dran arbeiten kann. Also gerade die Situationen im Alltag, die meine eigenen Schwachstellen treffen, Das sind die wichtigsten Alltagsentscheidungen letztendlich, denn sie formen und prägen mein Leben weiterhin. Denn als Christ bin ich diesen Situationen nicht ausgeliefert, sondern Christus schenkt mir die Freiheit, aus meinen Schwächen heraus auch was Gutes zu tun, dagegen anzugehen. Und mit jeder bewussten Entscheidung, mich auf Gott einzulassen, was er mir da zeigt, wachse ich in der Nachfolge. Das ist auch Jüngerschaft, dass ich mich anpasse an das, was Jesus mir zeigt. Und vierter und vorletzter Punkt, der ist da ganz eng mit verbunden. Er steht in unserer Entscheidung, ob wir abstumpfen wollen oder ob wir mehr sensibel werden wollen, für Gottes Reden nahe sein. Es geht mal daneben. Ich kenne mich nicht so gut, wie Gott mich kennt. Aber das, was ich von mir kenne, reicht aus, um zu wissen, dass ich so oft Fehler mache, mich falsch verhalte, anderen wehtue. Aber das, was ich toll finde, Gott hat Erbarmen und macht mir die Augen wieder auf. Und schenkt mir die Kraft, auch mal auf andere zuzugehen, zu sagen, tut mir leid. Manchmal schaue ich es nicht, dann machen mich andere darauf aufmerksam, warum hast du dich eigentlich nicht bei mir entschuldigt. Aber letztendlich ist das auch wieder eine Hilfestellung von Gott. Und er gibt dann die Kraft, dass man um Vergebung bitten kann. Je mehr ich mich prägen lasse und darauf reagiere, was Jesus mir offenlegt von meinem Leben, desto mehr werde ich sensibel für sein Reden, Handeln und erlebe auch mehr mit Gott. Aber das andere gilt genauso. Je mehr ich da abstumpfe, abblocke, nicht darauf reagiere, da werde ich immer tauber dafür. Meine Entscheidung im Alltag, wie sehr ich auf Gottes Reden reagiere, spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie eng meine Beziehung zu Jesus Christus ist und wie sie wachsen kann. Und es ist auch eine ganz entscheidende Sache, wie stark ich sein Wirken in meinem Alltag erlebe. Und ein letzter Punkt, und das finde ich beim Paulus so schön, der kriegt immer noch die Kurve. Da sind ja harte Sachen drin. Aber er endet ganz eindeutig mit dem Punkt, mit Lob gegen den Krampf. Am Ende des Abschnitts macht Paulus klar, wir sollen uns nicht konzentrieren auf die Schuld und auf das, was daneben geht, sondern er macht uns eindeutig darauf aufmerksam, hey, Lob Gottes, das ist der Weg, wie ihr da rausfindet, wie ihr die Kraft in Anspruch nehmt. Denn dort, wo wir ihn loben und preisen, da kriegen wir mit, dass er uns lieb hat, dass er barmherzig ist und dass er mich wieder neu annimmt. Wenn wir auf unser Versagen, unsere Schuld gucken, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir einfach gesetzlich werden. Dass wir nur noch zittern und zagen und sagen, oh, da ist Sünde, da ist Gefahr. Und genau da will er uns raushaben. Loben, Gott loben und Gottes Güte und Gottes Wesensmerkmale uns vor Augen zu stellen. Dazu fordert uns Paulus ganz am Ende des Textes auf, wo er sagt, singt die Psalmen, lobt Gott mit ganzem Herzen, dankt ihm, egal in welcher Situation ihr seid. Und das ist der Weg, wo ich euch helfen werde, dass ihr Entscheidungen auch so trefft, dass ihr die Kraft habt, nach dem zu leben, was mein Wille ist und was gut ist für euch und für eure Umgebung. Wir brauchen Gott nichts beweisen. Wir sollen nur ehrlich sein vor ihm als auch vor uns. Und die Grundsatzentscheidung treffen, auf sein Wirken in unserer täglichen Entscheidung und Verhaltensmuster einzugehen. Darauf kommt es an. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist so eine banale, einfache Frage. Aber da steckt so eine Kraft hinter. Jesus ist doch bei uns. Und wenn ich in diese Situation reingehe, ist er da. Dann kann ich sagen, Jesus, was würdest du tun? Und ich weiß ganz genau, er wird uns dann die Antwort geben, wenn wir ihn danach fragen. Lasst es uns tun. Wir gehen jetzt zum Abendmahl über. Er lädt uns ein, sagt, folge du mir nach. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folgt der Einladung Jesu. Ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung. Trinkt von dem Blute des Lammes. Amen.